ARD Sounds.
Die Eisheiligen sind vorbei und es wird dann ja auch bestimmt bald mal wieder wärmer. Das heißt, wir können die Ärmel hochkrempeln. Es geht so langsam wirklich richtig los im Garten.
Das stimmt, da hast du recht. Also mit so richtig knackigem Frost, so Minusgraden, wo es knirscht, da müssen wir wahrscheinlich nicht mehr mit rechnen. Und deswegen haben auch die Gemüsepflanzen, die empfindlichen, also die Wärmeliebenden, jetzt alle Chancen, demnächst rauszukommen in die Beete. Ne? Also das sind dann die Tomaten, die Zucchini, Paprika, Chili gehört auch noch mit dazu und noch viele, viele weitere. Die haben ja bislang, also bei mir ist das auch noch so, ihren Platz im geschützten Haus. Aber demnächst gucken sie raus und dann, ja, würde ich aber sagen, trotzdem dem Wetterbericht noch mal so ein bisschen im Auge behalten, kann ja nichts schaden.
Ja, also jetzt das Vlies zum Abdecken vielleicht noch nicht ganz so tief im Keller verbuddeln. Aber eigentlich sollten wir dann ja mit dem Frost auch so langsam auf der sicheren Seite sein. Und deshalb geht es in dieser Folge darum, worauf ihr beim Auspflanzen jetzt achten könnt, damit die mit viel Liebe und Mühe vorgezogenen Pflanzen sich auch wirklich gut entwickeln.
Für noch mehr Spaß am Gärtnern im grünen Bereich, der NDR Garten Podcast.
Ihr liebt euren Garten und wollt noch mehr daraus machen, dann seid ihr hier bei uns genau richtig. Bei uns erfahrt ihr, wie ihr den Rasen und die Rosen richtig pflegt und den Buchsbaumzünsler besiegt. Und wir begleiten euch durchs Gartenjahr, schauen natürlich immer darauf, was gerade zu tun ist. Und wir beantworten natürlich eure Fragen rund ums Gärtnern. Jede Woche gibt es eine neue Folge von Im grünen Bereich in ARD Sounds. Ich bin Martina Witt, ich bin begeisterte Dauergärtnerin, Anfängerin, weil ich total gerne Gärtner, aber auch immer ganz viel wieder vergesse. Und deshalb bin ich umso froher, umso glücklicher. Wie kann man froh steigern? Egal. Ich bin umso glücklicher, dass du hier bist, Ralf, um alle meine Fragen zu beantworten.
Oh, das hört sich ja wieder so richtig
toll du an. Du als Gartenexperte.
Naja, okay. Als Mann für den Garten würde ich mal sagen, also ich bin Ralf Walter, Redakteur beim NDR hier in Niedersachsen und da eben auch zuständig für die Gesundheits- und Ratgebersendungen und eben auch für diesen Garten-Podcast. Und das macht mir mal riesengroßen Spaß, das vorzubereiten und mit dir dann umzusetzen. Und ja, ich hoffe mal, auch alle, die uns hören, haben auch einen kleinen Gewinn dabei und hören uns gerne. Ja, und meine Tomaten, um mal wieder aufs Thema zu kommen, die stehen bei mir auch schon so halb draußen. Also sind nicht mehr im Dachzimmer, sondern im Wohnzimmer und sehen schon die Terrasse vor sich.
Und das wissen Sie auch, dass Sie schon halb draußen sind?
Ich habe denen das schon ein paar Mal gesagt. Ich denke, die hören ja ordentlich zu. Also das ist ja wirklich wahr. Man soll ja mit Pflanzen sprechen, sie auch mal berühren, streicheln. Dann entwickeln sie sich besser. Das ist eben wie bei uns Menschen auch. Die brauchen auch mal so ein bisschen Zuwendung.
Na gut, also fangen wir doch gleich mal mit den Tomaten an. Egal, ob wir sie in den Kübel oder vielleicht ins Beet rauspflanzen, das Umpflanzen an sich ist ja wahrscheinlich ähnlich.
Genau, also gucken wir erstmal auf den Standort. Wo wollen die Tomaten denn gerne ja, stehen, wachsen und gedeihen und Früchte bilden? Das große S, also die Sonne. Sonne muss dabei sein. Der Balkon sollte ein Südbalkon sein, wenn möglich. Und im Beet eben auch der sonnigste und wärmste Platz. Der ist genau der richtige für die Tomaten. Dann sollten Tomaten auch vor Regen geschützt stehen. Warum kommen wir noch drauf? Also wenn das Haus so einen Dachvorsprung hat, vielleicht darunter. Balkon ist ja meistens noch ein Balkon drüber. Also dann auch so platzieren, dass sie Sonne kriegen, aber eben keinen Regen abbekommen. Und wenn ich sie auspflanze oder auch in Kübel setze, also vielleicht zwei Kübel, dann sollte ich die nicht ganz eng beieinander stellen, sondern so ein bisschen Abstand dazwischen. Warum ist das wichtig? So 60 bis 80 Zentimeter sind da so ein guter Maßstab. Wenn sie doch mal nass werden, dann kann der Wind durchgehen und sie trocknen schneller wieder ab und Krankheiten werden nicht so schnell übertragen. Das ist auch so ganz wichtig. Ja, was sollte ich noch machen? Ja, wenn ich sie auspflanze, überlegen, untere Blätter abbrechen, rausbrechen, weil man pflanzt sie auch gerne tiefer, als sie jetzt in den Anzuchttöpfen stehen. Dann bilden sie nämlich, wenn sie so 20 Zentimeter tiefer kommen, kann man ruhig machen, dann bilden sie da am Stängel auch noch weitere Wurzeln und die heißen dann Adventivwurzeln. Und die tragen natürlich gut dazu bei, dass die Tomaten noch mehr und reichlicher Nährstoffe und Wasser aufnehmen können.
Ah, ich habe jetzt auch schon mal im Internet gesehen, da haben Menschen die Tomaten quasi hingelegt in die Erde, also oder auf die Erde, in die Erde und haben dann hinterher den Stiel so ein bisschen hochgebogen. Also dann hatte man sehr viel Stiel auf der Erde für diese Wurzeln und dann hinten hochbiegen. Kann man auch machen, ne?
Kann man machen. Ich selbst habe es noch nicht gemacht, aber geht natürlich wahrscheinlich genauso. Ich würde noch ein bisschen Erde drüber schütten über den Stiel dann. Und dann hast du natürlich eine super standhafte Tomate. Und die kommt auch an das Oberflächenwasser dann gut ran. Aber naja, man kann es mal ausprobieren.
Genau, man muss da nur aufpassen, dass man sie nicht abbricht, wenn man sie hinten so hochbiegt. Deshalb habe ich mich ehrlich gesagt nicht getraut. Weil du biegst sie ja quasi um 90 Grad nach oben am Ende.
Das muss man ganz vorsichtig machen.
Wenn man viele hat, einmal ausprobieren. Ich habe noch so kleine vorgezogene, vielleicht mache ich das mit einer davon mal.
Ja, und wenn die dann aber abbricht?
Ich habe noch 10 andere.
Ja, aber dann kannst du auch dieses abgebrochene Teilchen wieder ins Wasserglas vielleicht stellen. Gucken, ob sich auch da Wurzeln bilden. Also nicht wegwerfen einfach.
Das stimmt. Und ich muss noch was beichten. Mhm. Ich habe meine Tomaten schon rausgestellt.
Martina.
Ich habe geguckt, es friert nicht
wenn
mehr.
Wenn das jetzt jemand hört. Du meinst, es friert
nicht
mehr.
Ist es jetzt ja schon später.
Na gut.
Nee, sie waren so groß, sie mussten irgendwie raus. Aber tatsächlich habe ich sie, glaube ich, zu dicht gestellt. Sie sind ja in Töpfen. Ich werde sie jetzt nochmal auseinanderziehen.
Und wenn man sie, das will ich vielleicht auch noch sagen, also einpflanzt, das Pflanzloch sollte so doppelt so groß sein wie der Ballen, den man jetzt hat. Und dann auch schon ein bisschen Kompost vielleicht mit rein, damit auch eine kleine Startdüngung dabei ist. Denn die wollen ja mit frischem Schwung auch gleich ordentlich loslegen.
Wenn sie das Wetter jetzt gerade nicht ausbremst. Aber es wird ja wieder schöner. Hoffen wir mal.
Das wird
so.
Es.
Eine Sache habe ich noch. Meine Eltern haben immer so einen kleinen leeren Tontopf neben die Tomatenpflanzen in den Boden gebuddelt. Im Gemüsebeet. Warum?
Da fragt man
also
sich.
Also kann ich sie auch fragen, aber frag dich.
Ja. Sieht schon komisch aus vielleicht oder habe ich damals auch gedacht, als ich das erste Mal gesehen habe. Aber das hilft tatsächlich dabei, dass die Tomaten gesund bleiben. Hört sich jetzt erstmal ein bisschen komisch an. Was hat so ein eingebuddelter Tontopf damit zu tun, dass meine Tomate gesund bleibt? Ja, die Erklärung ist ganz einfach. Wenn ich diesen Topf nicht hätte und ich gieße die Tomate mit der Gießkanne, dann stelle ich mich ja meistens da aufrecht hin und halte die Gießkanne da dran. Dann kommt vorne das Wasser raus und kracht so richtig volle Pulle auf den Gartenboden. Und dann spritzt auch Wasser wieder zurück nach oben. Und dabei kann es passieren, dass eben an diesen Wassertropfen ja Pilzsporen oder irgendwelche Krankheitserreger anhaften und die knallen mir dann unter die Tomatenblätter. Und das möchte ich natürlich nicht. Und deswegen, wenn ich so einen Tontopf eingebuddelt habe und da das Wasser vorsichtig reingieße, dann kann das ganz langsam direkt an die Wurzeln fließen und es gerät nichts an meine untersten Blätter. Das ist so der Vorteil, den man dabei hat. Ja.
Voll gut.
Ja, kann man sich ja vielleicht mal merken und ja, vielleicht auch nochmal dran denken, wenn ich eine Stabtomate mir organisiert habe, steckt schon im Namen drin, da muss sie später einen Stab haben, an dem sie emporwächst. Die wird nämlich ziemlich groß, 3-4 Meter können manche Tomaten werden. Ja, und dann sollte ich da auch eine ordentliche, es gibt so aus Metall so Spiralen, so, ne? Die habe ich auch und die in den Boden rammen. Und zwar jetzt schon, wo die Tomate klein ist. Wenn ich das versuche, wenn die schon 1,50 groß ist, die dann da um diese Spirale, in die Spirale reinzudrehen, da werde ich irre und die bricht mit Sicherheit auch ab. Also jetzt auch bei der Stabtomate schon den Stab mit in das Gartenbeet bringen.
Alles klar, aber es gibt ja auch Busch- und Strauchtomaten. Brauchen die dann keine Ranghilfe?
Die brauchen in der Regel also nicht so einen Stab, aber gucken wir mal auf die Buschtomaten. Die oder auch Strauchtomaten, die bilden natürlich auch viel Blattmasse und wachsen zwar kompakter, aber wenn der Wind da so gegenweht, dann kann es auch sein, dass der so eine Tomatenpflanze umwirft. Also da würde ich dann so ein kleines Gerüst, vielleicht so 2 Stäbe an den Seiten und dann einmal so ein Band drumherum, dass sie auch ein bisschen fester steht.
Da fällt mir ein, die Helga hat uns ja mal so Bodendecker-Tomaten empfohlen. Sie hat mir tatsächlich eine geschickt.
Ach, guck an.
Und? Ja, die ist heile angekommen. Also an dieser Stelle nochmal vielen Dank dafür. Und auch die habe ich schon ausgepflanzt. Mhm. Da bin ich jetzt mal gespannt, wie die sich verhält. Ob die dann wirklich so auf dem Boden rumwächst und gar nichts braucht zum Hoch- und Festhalten und so.
Wenn wir beim Hoch- und Festhalten gerade noch sind, es gibt ja auch die Fleischtomaten. Ne? Die sind ja auch sehr beliebt und die werden ja so faustgroß. Also wenn ich mir so eine Fleischtomate in den Garten setze, dann sollte ich wirklich ein stabiles Gerüst haben, damit ich die einzelnen Triebe daran festmachen kann. Denn wenn so eine faustgroße Tomatenfrucht oder mehrere an so einem Trieb, ist ja klar, das ist ein Gewicht und dann bricht mir der ganze Trieb ab. Also da muss ich schon vorsichtig sein und vorher dran denken, ein Stützgerüst braucht diese Tomate dann unbedingt.
Okay, und jetzt haben wir noch ein nicht so schönes Thema. Kraut- und Braunfäule.
Das ist
Können wir
fies,
da was
ne?
machen? Das Eigentlich kriegen so. Sie das alle irgendwann.
Irgendwann kriegen es alle. Es gibt keine Tomate, die dagegen hundertprozentig resistent ist. Es gibt Sorten, die erst spät erkranken. Die meisten, die ich so kenne, fangen auch merkwürdigerweise oder zufälligerweise mit dem Buchstaben P an. Die heißen nämlich Filovita, Primabella, Primavera oder auch Fantasia. Also die haben es so genetisch drauf, dass sie erst spät erkranken. Gut, aber jetzt zurück nochmal zu dem Pilz. Kraut- und Braunfäule ist ja so ein Pilz, der zuschlägt, wenn es draußen ja feucht ist, regnerisch und Die Blätter sind vielleicht auch benetzt und dann kann dieser Pilz anhaften. Dann kriegen die Tomaten an den Blättern oben so braune Stellen. Der Stängel wird auch braun. Von unten an den Blättern so ein Pilz, so ein Schimmelrasen sieht das fast so aus. Also nicht sehr schön. Da sollte man ganz schnell abschneiden, da diese befallenen Teile, und über den Restmüll entsorgen. Und ja, eigentlich kann man davon ausgehen, dass die Tomate, wenn es schon später im Jahr ist, also wenn da schon Früchte dran sind, dass man ganz schnell die aberntet, die man vielleicht noch essen kann, aber dann ist vorbei, dann die ganze Tomatenpflanze ausbuddeln und weg damit.
Okay, so ist es dann. Falls ihr euch diese ganzen Sorten mit den Ps nicht gemerkt habt, wir können euch die auch nochmal in die Shownotes schreiben, dann keine Panik, da könnt ihr die Namen dann nachlesen. Also, ich fasse noch mal ganz kurz zusammen das Thema Tomaten. Wenn ihr sie jetzt auspflanzt, dann schön tief, damit sie zusätzliche Wurzeln bilden können. Vorsichtig gießen, damit durch das Spritzwasser dann eben keine Krankheiten und keine Pilze vom Boden auf die unteren Blätter hochspritzen können. Möglichst unter einem Dach anbauen, damit sie eben nicht so fürchterlich nass von oben werden. Und es sollte ein sonniger und windgeschützter Standort sein. Und sie müssen halt ordentlich gedüngt werden, weil das sind Starkzehrer. Aber solltet ihr kein Dach haben, ne? Meine Tomaten stehen auch einfach so draußen. Ist nicht perfekt, aber Spaß macht's trotzdem.
Ja, man kann es klar ausprobieren. Es heißt auch nicht, dass alle dann krank werden. Aber wenn man sicherer gehen will, dann halt ein kleines Tomatenhäuschen bauen. Macht ja auch mal Spaß so. Ne? Ein paar Pfähle im Boden, Dach drüber.
Genau. Also ich habe auf jeden Fall schon richtig Appetit auf Tomaten. Aber wenn es dann doch wieder hart auf hart kommt, dann esse ich wahrscheinlich doch wieder Schokolade, anstatt einfach gleich so eine kleine Cherry-Tomate zu snacken. Ja, aber warum scheitern unsere guten Vorsätze für auch, naja, eine gesunde Ernährung doch so oft schon nach ein paar Tagen? Darum geht's auch in einer Spezialfolge von den Ernährungsdocs, die ich euch hier ganz kurz mal ans Herz legen möchte. Da erklärt die Psychologin Dr. Angelika Weigel, warum es so schwierig ist, Gewohnheiten nachhaltig zu verändern. Aber wie es dann eben auch klappen kann, aus alten Mustern auszubrechen. Warum reicht Wissen allein nicht? Und wie nutzen wir kleine Schritte, Selbstfürsorge und clevere Tricks, um doch langfristig dran zu bleiben, ohne Radikaldiäten oder ständige Schuldgefühle? Praktische Tipps für den Alltag, den Podcast, die Ernährungsdocs und die Spezialfolge über Gewohnheiten findet ihr natürlich in ARD Sounds. Also jetzt weg von Chips und Schokolade, wieder hin zu Gemüse. Wir schauen mal auf Chili und Paprika.
Und das sind, muss man ja wissen oder weiß man ja auch, absolute Sonnenkinder. Und die brauchen wirklich den sonnigsten und aller wärmsten Platz im Beet oder im Kübel.
Hatten denen nicht schon die Tomaten?
Die auch. Die kommen ja alle aus derselben Ecke, Mittel- und Südamerika. Ne? Da kommen die auch weg von, könnte man sagen, Chili und Paprika. Und da sind die Sommer ja ganz anders als bei uns. Also da ist ja fast nur Sommer und wir mit ein paar Monaten, das schaffen die da nicht, wenn wir die jetzt erst anziehen und raussetzen oder aussehen. Das ist ein bisschen kompliziert. Deswegen sollten Chili und Paprika schon im Januar ausgesät worden sein bei uns zu Hause. Wer das verpasst hat, also jetzt keine eigenen Jungpflanzen in der Wohnung, im Haus hat, der kann natürlich in eine gute Gärtnerei gehen und da vorgetriebene Jungpflanzen kaufen und die dann demnächst auch auspflanzen, wenn das Wetter, ne, schon konstant so ist, dass wir nachts vielleicht auch Temperaturen haben, so um die 10 Grad. Ja, und wie sollte das Beet beschaffen sein, wenn ich sie auspflanze? Also erstmal gut auflockern, ne? Die brauchen Platz, damit sich die Wurzeln entwickeln können. Dann Kompost rein oder einen anderen Dünger, denn das sind auch wirklich Starkzehrer. Die brauchen ordentlich Fressmasse, also Fresser und Säufer, kann man sagen, sind die. Ne? Da werden die auch nicht rot bleiben, wenn die das hören. Ne? Also die brauchen das. Das Pflanzloch ausheben, Pflanze einsetzen, andrücken und dann mit den Händen vielleicht ein bisschen Erde so ranziehen an das Pflanzloch, dass man so einen Ring drum geformt hat, damit eben, wenn es regnet, Wasser da stehen bleibt oder wenn ich gegossen habe, dass es auch da kompakt an die Pflanze rankommt und nicht irgendwohin wegfließt. Und wichtig ist auch bei denen ja wieder einen Abstand zwischen den Pflanzen zu beachten, 50 Zentimeter, auch wieder wegen Krankheiten und allem Möglichen. Und was auch wichtig ist und was manche vielleicht nicht so leicht übers Herz bringen, Martina, wie wäre das bei dir, wenn du jetzt eine Paprikapflanze dir kaufst?
Und ich kenne die Antwort schon, nein, ich bringe das alles nicht übers Herz.
Du weißt doch,
egal, was die Frage ist.
Ich frage mal. Die hat schon eine kleine Blüte, kleine Blüte dran.
Was mache ich nicht ab, aber sollte ich.
Solltest du.
Das ist nicht also die Königsblüte, ne?
Richtig. Und so, wenn man die abknipst, abbricht oder wie auch immer, dann entwickelt sich die Pflanze viel besser, also verzweigt viel mehr und bildet viel mehr Blüten und später auch Früchte. Also da muss man ein bisschen hartes Herz haben und ran einfach weg. Und dann eben, wie gesagt, einpflanzen und auf gutes Wetter hoffen.
Und so eine Paprika ist ja auch richtig gesund. 4- bis 6-fache Menge an Vitamin C hat die im Vergleich zu Zitrusfrüchten. Mhm. Sieht man ihr gar nicht so an, ne?
Nee, aber hat sie wirklich drin. Und ja, was man auch nicht vergessen sollte, kleine Stütze hilft auch. Also so eine Paprikafrucht wiegt ja auch was. Und die Paprikapflanze an sich, ich würde mal sagen, die sieht eher ein bisschen grazil aus. Ne? Und die kam, die Paprika, 1493 war es, glaube ich, mit Christoph Kolumbus hier zu uns nach Portugal. Also nicht zu uns, also erstmal nach Portugal und dann nach Spanien. Und da waren gerade die scharfen Paprikasorten sehr beliebt, weil normaler Pfeffer, also diese Pfefferkörner, die waren sehr teuer früher. Und da hat man eben diese roten, sehr scharfen Paprikaarten kleingerieben und das war dann der sogenannte spanische Pfeffer. Also wenn du mal was vom spanischen Pfeffer hörst, das ist eigentlich Paprika.
Also fürs nächste Kreuzworträtsel. Gut geeignet. Also auch hier will ich das nochmal für euch zusammenfassen. Die Paprika bekommt den besten, sonnigsten Platz im Beet, gleich neben den Tomaten. Vielleicht noch ein ganz kleines Ticken sonniger. Aber gut, also auch ein sonniges Beet. Die Erde sollte aufgelockert sein und gedüngt sein und dann auch hier die Pflanze einfach ein bisschen tiefer einsetzen und wichtig auch auf den Abstand achten. Und so weh es tut, die erste Blüte, die sogenannte Königsblüte, knipst ihr besser raus, damit ihr hinterher einfach noch mehr Früchte da bekommen könnt. Und regelmäßig gießen und düngen, ganz wichtig. So, schauen wir auf das nächste Gemüse. Auch für Bohnen ist jetzt ja die richtige Zeit, um ausgesät zu werden, beziehungsweise da können wir jetzt noch aussehen. Bei den Paprika haben wir ja gesagt, das müssen jetzt schon Jungpflanzen sein, sonst wird das in diesem Sommer nichts mehr. Es gibt Stangen- und Buschbohnen, wie der Name schon erahnen lässt. Die Buschbohnen wachsen dann ein bisschen kompakter und werden 30 bis 50 Zentimeter hoch. Bei den Stangenbohnen, da geht es noch wirklich hoch hinaus. 2 bis 3 Meter schaffen die. Wie sehe ich die denn richtig aus?
Ja, also der Boden sollte wieder tiefgründig sein, also ordentlich auflockern. Der sollte auch einen hohen Humusanteil haben. Und wo kommen die Stangenbohnen her? Natürlich auch aus Südamerika, also auch wieder einen echt sonnigen Platz. Es wird langsam eng im Beet, wenn man nur einen sonnigen Platz hat. Also vielleicht müsste man mehrere
Ecken. Man muss sich entscheiden sonst.
Ja, oder mehrere sonnige Ecken im Garten dazu ernennen und da etwas pflanzen. Und ja, sie werden natürlich richtig hoch, hast du ja schon gesagt, 2 bis 3 Meter die Stangenbohnen. Da sollte ich, bevor ich die Bohnen oder gerade auch wenn ich die Bohnen gelegt habe, auch eine Rankhilfe in den Boden setzen. Also es gibt ja so Holzstäbe, die kann man so wie in so einem Kreis, ne, alle paar Zentimeter so eine Stange und oben zusammenbinden und da rundherum um diese Stangen, da lege ich dann die Bohnen in die Erde. Da gibt es auch einen alten Gärtnerspruch, der einen immer daran erinnert, wie tief die Bohnen gelegt werden wollen. Die wollen nämlich was Leuten hören, Martina?
Da erinnere ich mich noch dran von Claudia hier von unseren Gemüsebeeten auf dem Funkhausgelände. Die Bohnen wollen die Glocken läuten hören. Genau. Allerdings habe ich da jetzt keine Zentimeterangabe im Kopf, was das dann bedeutet.
Ja,
nicht so tief halt.
Nein, 3 Zentimeter ist so ein guter Anhaltspunkt.
Ne? Aber 3 Zentimeter hört man das noch.
Da hört man. Ich hab's
Hast
noch
du
nicht
schon mal ausprobiert?
Noch nicht, ich möchte es auch nicht. Also, oh Mann, ich will das auch noch nicht ausprobieren, ob ich dann die Glocken läuten höre. Lieber nicht. Also 3 Zentimeter tief rein und angießen und dann, ja, wenn die Bodentemperatur bei 8 bis 10 Grad liegt, dann legen auch die Bohnen ordentlich los. Da kann man echt gucken. Jeden Tag haben die sich dann mehr an dieser Rankhilfe emporgearbeitet. Und was man auch nicht vergessen sollte, wäre Bohnenkraut gleich dazu zu pflanzen.
Warum? Weil es dann am besten schmeckt hinterher?
Ja, das auch. Also wenn man die Bohnen später geerntet hat und kocht, dann sollte man auch Bohnenkraut mit reinmachen. Das macht die Bohnen bekömmlicher. Aber das Bohnenkraut hat die gute Eigenschaft, die schwarze Bohnenlaus abzuwehren. Ich kann mich erinnern, bei uns an den Bohnen hatten wir ja auch diese schwarzen Läuse und das war kein Zuckerschlecken. Und wenn du Bohnenkraut in der Nähe oder gleich dabei pflanzt, dann soll die schwarze Laus abgewehrt werden. Und eben, wie gesagt, zum Kochen auch das Bohnenkraut mit ins Wasser geben. Und ganz, 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 ganz wichtig, Bohnen niemals roh essen. Die müssen immer gekocht werden, weil sie enthalten ja so ein Gift, das heißt Fasin. Und das ist nicht gut. Da wird am im leichtesten Fall nur übel und man bekommt Durchfall und dann kann es auch noch schlimmere Konsequenzen haben. Also immer nur gekocht essen. 10 Minuten schön durchkochen.
Genau, und das Wasser wegkippen und so, aber danach ist es natürlich total unbedenklich. Und dann sind Bohnen super gesund, haben einen hohen Eiweißgehalt.
Also die sollte man, wenn es geht, regelmäßig essen. Und es dauert auch nicht lange, wenn ich meine Bohnen gelegt habe. Nach 10 Wochen kann ich schon ernten. Also das ist wirklich so ein Turbogemüse. Und die sollten dann auch, ja, jetzt haben wir ja noch ein bisschen oder einiges Wasser im Boden, aber es kommen ja auch wieder trocknere Zeiten, dann einmal, mindestens einmal in der Woche den Gartenschlauch so in die Bohnen reinlegen und 15 Minuten mal laufen lassen, dass es richtig durchsuppt, das Wasser, damit sich die Bohnen für die nächsten Tage dann gut mit Wasser versorgen können. Denn das brauchen sie unbedingt. Und sie brauchen auch Dünger, aber sie bilden wählen auch Selbstdünger. Ist auch ein Ding, ne? Denn das sind ja Schmetterlingsblütler, die Bohnen. Und die haben die fantastische Eigenschaft, die können mit Knöllchenbakterien an ihren eigenen Wurzeln Stickstoff aus der Luft binden und düngen sich dann sozusagen selbst. Das heißt, wenn ich später meine Bohnen geerntet habe, kann ich natürlich auch oberirdisch alles abschneiden, aber die Wurzeln sollte ich ruhig im Boden lassen, weil da ist dann immer noch Dünger dran.
Für die nächsten Pflanzen, die da kommen mögen.
Genau.
Wir haben jetzt ja gerade über Stangenbohnen gesprochen. Muss ich bei Buschbohnen dann was anders machen?
Naja, eigentlich nicht so. Also Pflanztiefe ist wieder maximal 3 Zentimeter. Ich muss da natürlich, ja, oder sollte da, haben wir ja auch gemacht, eine Pflanzrille ziehen und dann am besten vorher eine Pflanzschnur, damit das alles schon exakt und gerade wird. Also auf der einen Seite des Beetes den Holzpfahl mit dem aufgedrehten Band reinhauen, auf der anderen Seite eben das andere Holzstück und dann ziehe ich die Schnur da einmal rüber, binde die am zweiten Holzstück fest und dann habe ich eine exakt gespannte Schnur und dann hebe ich eine Saatrille aus, 3 Zentimeter tief, mit der Schaufel vielleicht und dann kommt da alle, ja, 5 bis 10 Zentimeter einen Samen, so einen Bohnensamen rein und dann wird mit der Hake feinsäuberlich wieder diese Pflanzrille zugezogen, mit dem Hakenkopf sozusagen auch nochmal drauf stampfen, damit alles Bodenschluss kriegt, angießen. Ja, und dann heißt es auch wieder ein paar Wochen warten und dann sind die Buschbohnen schon reif und können geerntet werden.
Geht auch schnell, auf jeden Fall. Einen Gemüsetipp haben wir auch noch für euch und zwar Zucchini. Die stammen ja auch aus der Familie der Kürbisse. Was müssen wir denn da beachten?
Ja, wenn man noch ein bisschen wartet, also bis Ende Mai, dann ist es ja noch wärmer, dann kann man auch sogar noch Zucchini aussäen. Der Standort im Beet, wie sollte der sein?
Sonnig.
Richtig, bis höchstens halbschattig, also das vertragen die auch noch. Und natürlich wieder viele Nährstoffe drin, die brauchen auch ordentlich Power, da sind auch Starkzehrer. Wie setze ich die vorgezogene Zucchini ins Beet? Die werden dann ja so tief gepflanzt, wie sie auch im Topf standen. Und bei der Aussaat, also wenn ich das dann später mache, im Mai oder Anfang Juni, dann die Samen so 2 Zentimeter in die Erde und dann auch regelmäßig wässern, das ist wichtig. Da sind die Zucchini so ein bisschen sensibel, die möchten wirklich regelmäßig ihre Portion Wasser bekommen, sonst verformen sich die Früchte so ein bisschen und sehen nicht mehr so schön aus. Und ja, am besten auch 2 Pflanzen in den Boden setzen, die können sich dann gegenseitig schön befruchten.
Ich habe bei Zucchini und auch bei Kürbissen in den letzten Jahren immer das gleiche Problem gehabt oder die gleichen Probleme. Erstens Mehltau. Irgendwann haben die alle Mehltau bekommen. Da werde ich jetzt mal den Trick mit der Milch ausprobieren. Haben wir ja in einer der vergangenen Folgen gesagt, dass das gegen Mehltau helfen kann. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, holt das doch super gerne nach. Wir stellen euch die Folge auch in die Shownotes. Und zweites Problem, die blühen, ja, die Zucchini-Pflanzen und auch diese Kürbispflanzen, die blühen, haben auch einen Fruchtansatz, der wächst dann auch und dann vergammelt er.
Das ist nicht schön.
Nee, was ist da los?
Ja, was ist da los? Gucken wir nochmal ein bisschen genauer auf, sagen wir mal, die Zucchini. Die hat ja die Eigenschaft, dass sie weibliche und männliche Blüten bildet.
Ne? Das sieht man auch.
Sieht man, ne?
Hinter den weiblichen ist halt dann immer schon so ein Fruchtansatz. So,
das sieht schon so aus wie eine kleine Zucchini.
Genau.
Ne? Ja, wenn es jetzt aber vielleicht so ist, dass zu dem Zeitpunkt, an dem die weibliche Blüte blüht, noch keine männliche Blüte blüht, dann kann sie auch nicht befruchtet werden. Ne? Dann, also stellt sie das Wachsen ein und vergammelt. Oder, zweiter Punkt, es kann auch sein, dass die weibliche Blüte geblüht hat, als es vielleicht gerade angefangen hat zu regnen und dann fliegen keine Bienen, die Bestäuber oder Hummeln und dann wird auch nichts von der männlichen Blüte an die weibliche gebracht. Also das wären die 2 Punkte, die mir dazu einfallen.
Ansonsten, wenn man merkt, dass beide Blüten blühen, selber bestäuben mit dem Pinsel.
Ja, oder die männliche Blüte einfach abrupfen und auf die weibliche so drauf. Geht auch. Habe ich im Video gesehen.
Ich probiere das nochmal. Vielleicht gebe ich dem Ganzen noch ein Jahr eine Chance.
Oder eben gleich 2 Pflanzen in den Boden setzen. Also da hat man ja schon eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass an irgendeiner auch immer eine männliche Blüte blüht. Aber auch da Vorsicht, also ich glaube, mehr als 2 Pflanzen braucht man nicht, wenn man vielleicht alleine ist oder zu zweit ist. Also die haben auch einen ordentlichen Output, die Zucchini.
Ich wollte gerade sagen, wenn es läuft,
richtig gut,
dann ertrinkt man ja hinterher in Zucchini. Ich wäre ja mal froh über eine Frucht, die dabei rauskommt.
Ja, das wird.
Ja, ich probiere es ein Jahr noch.
Mach das.
Wirklich. So. Und zum Thema Zucchini und Kürbis, da passt auch eine Frage, die Stefanie uns geschickt hat. Die hat uns nämlich eine Mail geschrieben und sie möchte wissen, ob Kürbisse und Zucchini zusammen gepflanzt werden dürfen. Sie hätte mal gehört, dass dann die Früchte bitter werden können und damit auch giftig und dass man das nicht machen soll.
Also da kann ich Entwarnung geben. Also die kann man ruhig nebeneinander im Beet haben, Kürbis und Zucchini. Das ist wirklich gar kein Problem. Aber ich will auch nochmal betonen, wenn ich da irgendwas im Beet habe, so eine Kürbispflanze, und daran feststelle, dass die bitter schmeckt, sofort weg, alles ausspucken und die Pflanze entsorgen. Das kann nämlich, oder das ist dann sicherlich so, dass ein Gift sich dort gebildet hat. Das heißt Cucurbitacin. Eigentlich ist das aus den Zucchini-Pflanzen und auch aus den Kürbissen, die wir kaufen können, also aus den Samen, rausgezüchtet worden. Also dieser Bitterstoff, der soll ja, ist eigentlich eine ganz pfiffige Angelegenheit, ja die Fressfeinde fernhalten von der Pflanze. Ne? Also die hat sich dadurch geschützt, dass sie nicht gleich abgenommen und weggeputzt wird. Aber wie gesagt, das ist rausgezüchtet eigentlich aus den Samen. Und wenn ich sicher gehen will, kaufe ich auch immer Samen und ziehe daraus neue Zucchini oder Kürbis. Also ich würde nie aus einem Kürbis, den ich im Garten ernte, die Samen herauspulen und dann selbst aussehen.
Das ist das, was man wirklich nicht machen soll, ne?
Genau.
Selber Samen ziehen.
Genau, weil es kann schon sein, dass irgendwo in der Nähe ein Zierkürbis gewachsen ist. Beim Zierkürbis sind diese Bitterstoffe immer noch drin. Das ist ja eben, sagt ja auch der Name, ein Zierkürbis und kein Speisekürbis. Also da macht es keinen Sinn, diese Bitterstoffe rauszuzüchten. Und wenn von dem etwas an die Zucchini gekommen ist, dann kann es sein, dass wenn ich da eine Frucht später habe, also ich habe irgendwo ist ein Zierkürbis, ich habe eine Zucchini. Vom Zierkürbis kommt was an meine Zucchini. Merke ich ja nicht. Ne? Ich kann mir die Bienen, gucke ich ja nicht so richtig ganz genau an. So, da wächst jetzt eine Frucht. Die kann ich essen. Aber ich dürfte die Frucht nicht dazu verwenden, die Samen zu entnehmen. Also das ist immer die große Gefahr. Und deswegen bitte niemals, niemals, wirklich niemals eigene Samen aus Zucchini oder Kürbisgewächsen gewinnen, wenn ich wirklich sicher sein möchte, dass ich da keine Giftstoffe drin habe.
Also Zucchini-Pflanzen und Kürbispflanzen nebeneinander setzen, gar kein Problem. Wenn ihr neue Pflanzen züchten wollt, aussehen wollt, immer neues Saatgut kaufen. Dann passiert nichts.
Genau.
So kann man es eigentlich dann auf einen Punkt bringen. Ja, wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr denn auch vielleicht schon die wärmeempfindlichen Gemüsearten ins Beet gepflanzt oder in den Kübel, so wie ich, vielleicht ein paar Tage zu früh? Nein, wie sieht es bei euch aus? Oder habt ihr vielleicht eine Frage dazu? Dann schreibt uns auch super gerne eine Mail an garten@ndr.de und natürlich auch, wenn ihr andere Gartenfragen habt. Und folgt dem Podcast, dann verpasst ihr keine neue Folge. Die nächste gibt es nämlich wieder von Samir und Thomas und die beschäftigen sich mit Pfingstrosen, denn Pfingsten ist ja dann bald. Dann blühen diese Schönheiten auch wieder und sie sagen euch, welche interessanten Sorten es gibt, wann und wie sie geschnitten werden und warum auch Strauchpfingstrosen vielleicht mal was für euch sein könnten. So, und ihr müsst auch gar nicht so lange warten, weil die Folge gibt es ja schon in ARD Sounds. Da gibt es die Folgen immer zuerst.
Und das könnt ihr jetzt auch noch machen.
Also da wären Ziergräser jetzt absolut mein Tipp, denn das ist genau die richtige Zeit, um die jetzt zu pflanzen. Dann können sie nämlich ja über die Zeit bis zum Herbst, Winter ordentlich einwurzeln und im nächsten Frühjahr dann schön hin und her schwingen. Denn das ist ja, wie ich finde, das Fantastische an den Gräsern. Sie machen den Wind sichtbar. Also sie gestalten Gartenräume, sie verzaubern. Und wenn auch später im Winter so raureif drauf liegt und die Sonne blitzt da so drauf, ah, das finde ich ganz fantastisch. Und bei den Ziergräsern gibt es auch eine ganz große Bandbreite. Da gibt es welche, die werden ziemlich groß. Also 4 Meter finde ich schon ziemlich groß für ein Gras. Das wäre dann zum Beispiel das Pfahlrohrgras. Und es gibt auch so richtig kleine, so 25 Zentimeter schaffen die nur, Bärenfellgras. Beim Bären denke ich auch so mindestens 2 Meter groß, aber vielleicht, wenn so ein Bär liegt, ist er vielleicht auch nicht ganz so. Also 25 Zentimeter Bärenfellgras.
Ich wollte sagen, der Bär ist groß, aber ja, das Fell ist ja nicht so lang.
Ja, stimmt.
Ist das dann so dicht?
Hast du wieder recht, Martina. Ne? Und was haben diese Gräser vielleicht noch für einen Vorteil, wenn ich die in einen Kübelpflanze oder ja in so ein längliches Pflanzgefäß und da Rollen drunter sind oder ich kann die ja auch tragen, da habe ich auch so einen mobilen Sichtschutz. Also wenn mich da irgendeine Blickachse stört, wo vielleicht jemand auf meine Terrasse gucken kann und das Gras ist schon ein bisschen höher gewachsen, jetzt nicht als dieses 4 Meter Gras, das kann ich wahrscheinlich nicht transportieren, aber es gibt ja dazwischen auch noch andere, dann könnte ich damit so ein bisschen meinen Bereich, wo ich so ein bisschen für mich sein will, abschotten mit einem schönen Ziergras und nicht mit einer Holzwand. Wäre vielleicht auch ganz schön. Ja, und wir haben auch im vergangenen August eine ganze Folge rund zu den Ziergräsern gehabt. Da könnt ihr natürlich auch gerne mal reinhören. Und die findet ihr natürlich auch in ARD Sounds.
Und in unseren Shownotes.
Da auch, natürlich. Wo sonst?
Es gibt so viel zu hören von uns.
Mhm.
Man kann sich den ganzen Sommer damit beschäftigen. Und den Winter auch.
Herbst und Frühling?
Auch. Immer. Im grünen Bereich gibt es einfach immer. So, und du hast gerade gesagt, man kann den Wind sichtbar machen. Mhm. Das ist ganz schön. Ich fürchte, der Wind hat sich auch bei mir sichtbar gemacht. Und zwar in den Tomaten, die vielleicht jetzt doch etwas umgefallen sind. Ich habe das mit dem Stab nämlich noch nicht gemacht.
Ach, Martin.
Ja, ich sag doch, ich glaube, ich gehe jetzt mal. Ich muss mal gucken.
Mach das. Kümmere dich um deine Tomaten, aber schnell.
Schnell.
Aufs Fahrrad und ab geht's.
Es regnet.
Oh, auch das noch.
Nein, es wird. Ich schaue nach. Sie werden es bestimmt überlebt haben.
Ja, wir hoffen es alle. Dann macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Tschüss.
Im grünen Bereich, der NDR Garten Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Und immer zuerst in der ARD Sounds App.